Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute spreche ich über das gruselige Thema Altersvorsorge. Dir geht es wahrscheinlich auch so, dass du dieses Thema bisher erfolgreich aus dem Weg gegangen bist. Doch früher oder später wirst du dich mit diesem Thema beschäftigen müssen, damit du eine geile Zeit im Rentenalter hast. Da kommt dann schnell die Frage auf, wie du am besten für das Rentenalter vorsorgst. In dieser Podcast-Folge stelle ich dir die verschiedenen Alternativen zur Altersvorsorge vor und gebe dir Anhaltspunkte, mit denen du bewerten kannst, welche Altersvorsorge denn die beste Lösung für dich ist. Doch bevor es losgeht, möchte ich dich noch zu unserem kostenlosen Finanzworkshop am Mittwoch, den 15.09. um 19 Uhr einladen. In diesem Live-Workshop verraten dir Franzi und ich die drei wichtigsten Finanzhacks für erfolgreichen Vermögensaufbau und Insider-Tipps aus der Finanzbranche, damit du gute Finanzentscheidungen triffst und mehr Geld im Alter hast. Unter www.sparhelden.de/gratis-finanz-workshop kannst du dich jetzt kostenlos anmelden. Wir freuen uns auf dich. Dann lass uns auch gleich in das Thema Altersvorsorge starten. Grundsätzlich vorweg, halte deine Altersvorsorge so einfach wie möglich und schließe keinen Altersvorsorge-Rentenvertrag bzw. ein Finanzprodukt ab, das du nicht verstanden hast. Bevor es um die Auswahl des passenden Altersvorsorgeproduktes geht, solltest du dir eine entscheidende Frage stellen. Weißt du eigentlich, wie hoch dein Rentenanspruch konkret ist und wie hoch deine Rentenlücke ist? Sicher ist, die gesetzliche Rente reicht nicht. Das belegen bereits heute zahlreiche Rentenstatistiken und auch das Rentenniveau von derzeit 48% Tendenz fallend verdeutlicht, dass du keine andere Wahl hast, als selbst aktiv zu werden, wenn du als Rentner keine Flaschen sammeln gehen willst. Aber wie viel Altersvorsorge brauchst du eigentlich? Pauschal werden dir die meisten Finanzberater sagen, dass du etwa 80% von deinem Netto im Alter anpeilen solltest. Allerdings macht es Sinn, hier einmal genauer hinzuschauen und individuell zu prüfen, wie hoch dein Bedarf im Alter sein wird, welchen Anspruch du an gesetzlicher Rente hast und wie viel du bereits angespart hast und wie groß deine daraus resultierende Lücke ist. Wenn du das weißt, dann kannst du auch genau kalkulieren, wie viel du monatlich für die Rente sparen musst. In meinen Finanzcoachings helfe ich dir dabei, deine individuelle Rentenlücke zu berechnen und deine ultimative Altersvorsorgestrategie zu entwickeln, damit du eine geile Zeit im Rentenalter und keine Geldsorgen hast. Buch dir ganz einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch über www.sparhelden.de und wir schauen, wie ich dir helfen kann. Bevor ich dir nun sinnvolle Lösungen für die Altersvorsorge zeige, gebe ich dir hier noch einmal einen kurzen Überblick zu den 7 schlechtesten Produkten für die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau. Es ist total faszinierend, aber 47% der Deutschen sparen ihr Geld auf dem Girokonto, wo es eben keine Zinsen gibt und das Konsummonster ein leichtes Spiel hat. Denn du solltest grundsätzlich immer das Sparen von dem Konsum trennen. Die zweitbeliebteste Geldanlage der Deutschen, nämlich mit 43%, ist das Sparbuch. Auch hier gibt es keine Zinsen mehr. Das heißt, wenn du die Inflation berücksichtigst, die ungefähr bei 2% liegt, dann hast du hier auch ein Minusgeschäft. Dein Geld wird über die Zeit weniger wert. Gleiches gilt für die dritte Geschichte, Tagesgeldkonten. Mir ist aktuell keine deutsche Bank bekannt, bei der es hier noch Zinsen auf das Tagesgeld gibt. Im Gegenteil, immer mehr Banken erheben Negativzinsen, also ein sogenanntes Verwahrentgelt auf hohe Spareinlagen. Und mittlerweile sogar schon auf Guthaben von 50.000 Euro, wie das künftig bei der ING DiBa beispielsweise oder auch bei der DKB sein wird. Auch das Festgeld sparen, wo du dein Geld für einen bestimmten Zeitraum bei einer Bank anlegst und dafür einen jährlichen Zinssatz erhältst, ist heutzutage tot. Selbst wenn du einer Bank in Deutschland für 5 Jahre dein Geld gibst, erhältst du gerade mal einen halben Prozentpunkt. Über Webseiten wie weltsparen.de wirst du gegebenenfalls Angebote über ausländische Banken finden. Aber mal ganz ehrlich, wenn du ein Tagesgeldkonto mit einer Verzinsung von 0,12% findest oder ein Festgeld im Ausland mit 1% für 5 Jahre, wirst du damit kein Vermögen aufbauen. Die zeitintensive Suche und Kontoeröffnung oder auch das beliebte Kontohopping, um eben hier die höchsten Tagesgeldzinsen zu ergattern, solltest du dir sparen und besser in deine finanzielle Bildung investieren. Als 5. Produkt der schlechtesten Produkte für die Altersvorsorge kann ich den Bausparvertrag nennen. Noch so ein Knaller, denn du sicherst dir nicht nur günstige Bauzinsen, sondern auch einen wahnsinnig hohen Guthabenzins von 0,1%. Stark. Hier gilt genau das Gleiche wie bei den vorgenannten Produkten. Mit diesem Produkt kannst du weder Altersvorsorge noch Vermögensaufbau betreiben. Als 6. haben wir die gute alte Lebensversicherung. Einst ein beliebtes Vorsorgeprodukt bei Eltern und Großeltern. Auch diese ist heute tot. In Anbetracht des niedrigen Zinsniveaus und der hohen Kosten und Inflexibilität ist die Lebensversicherung einfach nicht mehr rentabel und ein Neuabschluss lohnt sich heute nicht mehr. Zum 01.01.2022 wird der Garantiezins sogar noch weiter von 0,9% auf 0,25% gesenkt. Wenn dich interessiert, warum der Zins weiter gesenkt wird und welche Auswirkungen das hat, dann schau dir mal mein Interview im Business Talk am Kudamm Magazin an. Das verlinke ich dir hier in die Shownotes. Gleiches, was für die Lebensversicherung gilt, gilt auch für die klassische Rentenversicherung mit Beitragsgarantie. Hier haben wir den gleichen Garantiezins und Garantien kosten auch noch Geld, die die ohnehin schon geringe Rendite weiter schmälern. Ja, das war jetzt mal so ein kurzer Überblick zu den Produkten, die du auf keinen Fall für die Altersvorsorge nutzen solltest. Doch welche Möglichkeiten hast du nun, sinnvoll für das Alter vorzusorgen? Grundsätzlich wird zwischen der staatlich geförderten Altersvorsorge und der privaten Altersvorsorge unterschieden. Wir fangen jetzt hier mal mit der staatlich geförderten Altersvorsorge an. Hier gibt es die 3 Optionen Riester, Rürup und BAV, und also die betriebliche Altersvorsorge. Und ich werde dir jetzt einmal ein paar Kriterien nennen, damit du für dich einordnen kannst, ob sich diese Produkte eventuell für dich lohnen könnten. Beim Riester-Sparen ist es so, dass du eine Zulage vom Staat erhältst. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich Riester vor allen Dingen lohnt bei mehr als 2 Kindern und Geringverdienern, die womöglich nur den Sockelbeitrag von 60 Euro einzahlen müssen und sich eben so eine lebenslange Rente sichern können, die größtenteils durch die Zulagen des Staates eben finanziert wird. Rürup ist ein Produkt, das ursprünglich für Selbstständige entwickelt wird, damit die eben zusätzlich für das Alter vorsorgen. Und bei der Rürup-Rente ist es so, dass sich die bei besonders hoch zu versteuernden Einkommen lohnt, aber eben auch sehr, sehr unflexibel ist. Das musst du im Hinterkopf behalten, wenn du hier in den Genuss der hohen steuerlichen Vorteile kommen möchtest, dass du hier ein sehr starres Produkt abschließt. Die betriebliche Altersvorsorge, die du über deinen Arbeitgeber abschließen kannst, hat eben den Vorteil, dass hier ein Teil deines Gehalts eben direkt umgewandelt wird und du eben auch so steuerliche Vorteile hast. Allerdings handelt es sich auch hier eben um eine nicht liquide Altersvorsorge. Du kannst nicht vorzeitig, kurzfristig über dieses Geld verfügen, und ob sich die betriebliche Altersvorsorge lohnt, hängt auch vor allen Dingen davon ab, wie viel dein Arbeitgeber dazu bezahlt und wie hoch die Kosten eben auch des Vertrages sind, in denen hier deine betrieblichen Altersvorsorgebeiträge fließen. Grundsätzlich so ein paar Kriterien, die du berücksichtigen solltest, wenn wir eben über die steuerlich geförderte Altersvorsorge sprechen, Ganz, ganz wichtig sind die Kosten des Produktes. Steuerliche Förderungen, so schön sie auch sein mögen, bringen dir nur was, wenn am Ende des Tages die Rendite des Produktes, der Entwicklung eben des investierten Kapitals und auch die steuerlichen Zusagen eben höher sind als die Kosten, die dieses Produkt verursacht. Und dann ist eben auch ein Aspekt wichtig, da häufig diese Produkte, die steuerlich gefördert werden, sehr inflexibel sind, wie wichtig dir das Thema Flexibilität bei deiner Altersvorsorge ist und ob du eben ja weniger Flexibilität hier in Kauf nehmen möchtest, um eben in den Genuss von steuerlichen Förderungen zu kommen. Lass dir am besten von einem unabhängigen Honorarberater die steuerlichen Auswirkungen der geförderten Zusatzvorsorge aufzeigen, um zu prüfen, ob sich ein solcher Vertrag wirklich für dich lohnt. Ja, dann kommen wir nun zu der privaten Vorsorge. Bei der Gestaltung eurer Altersvorsorge ist eine wichtige Frage, ob ihr einen Eigenheimwunsch habt oder nicht. Denn hier wird häufig ein Großteil deines Vermögens drin stecken. Grundsätzlich ist es so, ob sich nun die Immobilie als Altersvorsorge lohnt oder nicht, kann so pauschal nicht beantwortet werden, denn das hängt eben von dir und deiner persönlichen Situation ab. Eine kleine Entscheidungshilfe, um das jetzt für dich zu bewerten, ist zum einen, bist du in der Lage, eben genügend Eigenkapital aufzubringen. Man sagt immer so 20% Eigenkapital sollte man eben ansparen, bevor man dann eben losgeht und sich den Kredit für die Immobilie bei der Bank besorgt. Auch sollte natürlich die Finanzierung erschwinglich sein, was heute nicht unbedingt das Problem ist im niedrigen Zinsniveau. Also du bekommst sehr, sehr niedrige Immobilienfinanzierung. Allerdings musst du natürlich auch eine erschwingliche Immobilie finden. Und da wird es im heutigen Umfeld schon deutlich schwieriger, die Immobilienpreise, gerade in den großen Städten und auch im Umland der großen Städten, sind explodiert. Und hier musst du wirklich dann auch individuell für dich betrachten, ob sich ein Hauskauf, der Kauf einer Wohnung als eigengenutzte Immobilie für dich lohnt. Und dann ist es eben natürlich auch die Frage, bist du eben eher der Typ Eigentümer oder der Typ Mieter? Ich fühle mich beispielsweise als Mieterin derzeit sehr wohl, weil ich eben sehr flexibel bin. Ich habe keine Verpflichtungen, die ich mit der Immobilie eingehe als Mieterin. Und insofern ist mir eben diese Flexibilität sehr, sehr wichtig. Wohingegen manch anderer eben sagt, ich möchte gern mein eigenes Heim eben haben, meine eigene Wohnung, mein eigenes Haus, das ist ganz, ganz wichtig, auch für den Wohlfühlfaktor, dann ist wahrscheinlich ein Eigenheim für dich auch die richtige Wahl. Ganz wichtig, wenn du dir ein Eigenheim wünschst und dein Haus bzw. deine Wohnung auch deine Altersvorsorge ist, empfehle ich dir nichtsdestotrotz, deine Finanzierung so zu stricken, dass du immer noch in der Lage bist, zusätzlich Kapital anzusparen. Denn eine Immobilie ist kein liquides Vermögen, auf das du bei Bedarf kurzfristig drauf zurückgreifen kannst. Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass du grundsätzlich zwischen der selbstgenutzten Immobilie und der fremdgenutzten Immobilie bzw. der vermieteten als Kapitalanlage unterscheiden solltest. Denn nur eine fremdgenutzte Immobilie ist tatsächlich ein Investment und ein Vermögenswert. Eine eigengenutzte Immobilie hingegen ist eine Verbindlichkeit, die dich Geld kostet. Kommen wir nun zu einer weiteren Möglichkeit, eben für das Alter vorzusorgen mit der Anlageklasse Aktien, die wie eben auch die Immobilien ein Sachwert ist. Hier ist der Vorteil, dass du eben als Aktionär in einen Sachwert investierst, also in ein Unternehmen. Und wenn du hier Aktienanteile kaufst, dann erhältst du eben auch Anteile eines Unternehmens. Zu diesen Anteilen gehören eben die Immobilien des Unternehmens, das Personal, die Patente, die Lagerbestände, die Forderungen, die Bargeldbestände. Und dadurch, dass du eben jetzt hier in dieses Unternehmen als Aktionär investierst, partizipierst du natürlich auch an der Wertentwicklung dieses Unternehmens. Denn wenn jemand ein Unternehmen gründet, möchte er damit Gewinne erzielen und jährlich seinen Umsatz und Gewinn steigern. Hierdurch wird natürlich das Unternehmen Jahr für Jahr wertvoller. Und als Aktionär bist du eben an dieser positiven Wertentwicklung beteiligt. Natürlich kann das Ganze auch in die andere Richtung gehen und du bist auch an den Verlusten beteiligt. Die Investition in Aktien wird auf lange Sicht gesehen mit einer sehr guten Rendite belohnt. Wenn du dir mal die großen Aktienindizes, den deutschen Indiz, den DAX oder den amerikanischen Dow Jones oder S&P 500 anschaust, dann kannst du da im Schnitt etwa mit jährlichen Renditen von 6-8% rechnen. Außerdem wirst du an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt durch eben die Dividenden, die jährlich ausgeschüttet werden. Hier kannst du eben zusätzlich Einnahmen von etwa 2-4% im Jahr erzielen. Wer langfristig über 10, 20, 30 Jahre in Aktien investiert, der senkt auch so sein Risiko und hat mit der Anlageklasse Aktien eine Geldanlage, die stabile, hohe Renditen erwirtschaftet. Hier lohnt sich mal ein Blick auf das DAX-Rendite-Dreieck der letzten 50 Jahre, aus dem hervorgeht, dass du in den seltensten Fällen Verluste einfährst, wenn du langfristig in den Aktienmarkt investierst. Du musst allerdings auch bereit sein, während dieser Zeit teils höhere Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen auch ein Manko bei Aktien. Die Anlage in Aktien setzt ein gewisses wirtschaftliches und finanzielles Know-how voraus, um Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle analysieren zu können und so die Risiken und Chancen bewerten zu können. Denn wer sein Geld nur in wenige Aktien, wenige Unternehmen investiert, der geht ein hohes Risiko ein. Das ist wie beim Pferderennen, wenn du eben auf ein einziges Pferd setzt, das gewinnt, und es sind eben noch weitere Pferde mit im Rennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier eben auf das richtige Pferd setzt, doch eher gering und das Verlustrisiko dann eher hoch. Für Einsteiger eignen sich daher besser Aktienfonds, denn mit diesen kannst du dein Vermögen sehr breit auf verschiedene Unternehmen streuen und so dein Risiko reduzieren. So ein Stück weit eben, dass du nicht alle Eier in einen Korb legst, denn wenn dieser Korb runterfällt, dann sind alle Eier kaputt. Eine breite Streuung reduziert also deine Risiken. Ich bevorzuge hier ETFs, also passiv gemanagte Fonds, gegenüber aktiv gemanagten Fonds, da sie deutlich kostengünstiger sind und du dennoch von den hohen Renditen am Aktienmarkt profitieren kannst. Ein weiterer Vorteil beim Investieren in Fonds ist die hohe Flexibilität. Sowohl das Investieren als Einmalanlagen als auch durch Sparpläne ist möglich und du kannst deine Fondsanteile jederzeit wieder verkaufen, natürlich zum aktuellen Kurswert und dann eben auch über dein Geld verfügen. Es ist also sehr liquide im Gegensatz jetzt auch zu der Anlageklasse Immobilien. Für junge Leute ist ein ETF-Sparplan daher ein super Einstieg in den Vermögensaufbau, da du eben auch schon mit kleinen Anlagebeträgen investieren kannst. Aber Achtung an dieser Stelle, ein ETF-Sparplan ist keine Altersvorsorge. Um im Alter eine lebenslange Rente zu erhalten, braucht es ein bisschen mehr. Denn Vermögensaufbau und Altersvorsorge sollten aus meiner Sicht immer getrennt voneinander betrachtet werden. Wenn du wissen willst, wo der Unterschied liegt und warum ein ETF-Sparplan allein keine Altersvorsorge ist, dann hör unbedingt mal in die Folge 30 hier im Sparhelden-Podcast rein. Zu guter Letzt haben wir noch die private Rentenversicherung, ein traditionelles Instrument der Altersvorsorge. Aber Saskia, warte mal, du hast doch vorhin gesagt, die Rentenversicherung zählt zu den schlechtesten Produkten für die Altersvorsorge. Ja, genau, aber hier müssen wir jetzt unterscheiden. Rentenversicherung ist nicht gleich Rentenversicherung. Und pauschal zu sagen, alle Rentenversicherungen sind schlecht, zu teuer und Abzocke, ist schlichtweg falsch. Sorry, aber jeder, der was anderes behauptet, kennt sich nicht ausreichend mit dem Finanzmarkt und den verschiedenen Alternativen aus. Richtig ist, die klassische Rentenversicherung mit Garantieverzinsung und 100%iger Beitragsgarantie ist heutzutage Schrott. Aber du kannst genauso mit einer fondsgebundenen Rentenversicherung in ETFs investieren. Ohne Beitragsgarantien, die dich viel Geld kosten, damit eben auch deine Beiträge wirklich zu einem großen Anteil in ETFs fließen und du von guten Renditen trotz des Niedrigzinsumfelds profitierst. Das ist also ganz wichtig, dass du diesen Unterschied kennst und verstehst. Denn genauso wie du in deinem eigenen Depot zum Beispiel einen ETF auf den MSCI World besparen kannst, kannst du dies auch im Rahmen einer ETF-Rentenversicherung tun. Dadurch ergeben sich steuerliche Vorteile für dich, wenn du eben ETFs im Versicherungsmantel besparst. Dazu wird es aber mehr in einer weiteren Podcast-Folge geben, denn das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, aber das ist doch sicherlich teurer, als wenn ich einfach selbst einen ETF-Sparplan einrichte. Stimmt, aber der Vorteil einer privaten ETF-Rentenversicherung ist, dass du dir eine lebenslange Rente sicherst, unabhängig davon, wie alt du wirst. Denn das ist das Ziel der Altersvorsorge. Dein Vermögen wird hier außerdem von professionellen Portfoliomanagern verwaltet. Du musst dich also nicht selbst um das Rebalancing und die Umschichtung der Anlageklassen in risikoärmere Anlagen kümmern, je näher dein Renteneintritt rückt, und um einen Entnahmeplan und die weitere Vermögensverwaltung im Rentenalter. Das übernimmt alles die Versicherung für dich und ja, dieser Service kostet auch Geld, aber die Kosten liegen im Rahmen und sind nicht mit herkömmlichen klassischen Rentenversicherungen oder auch fondsgebundenen Rentenversicherungen, die in aktiv gemanagte Fonds investieren, zu vergleichen. Hier lohnt es sich also auf jeden Fall, natürlich die Kosten der verschiedenen Angebote zu vergleichen und zu berücksichtigen. Wem dieser Service zu teuer ist und wer bereit ist, das notwendige, fortgeschrittene Finanzwissen aufzubauen, um ein Portfolio in Eigenregie professionell zu strukturieren und zu verwalten und dann meint, er wolle eben sein ETF-Portfolio selbst managen, der kann das natürlich auch tun. Das ist eine Möglichkeit, für das Alter vorzusorgen und darum geht es ja auch in dieser heutigen Folge, für dich herauszufinden, was für dich der beste Weg ist, um Altersvorsorge zu betreiben. Wer eben lieber sagt, ich möchte mein Geld clever für die Altersvorsorge investieren, aber möglichst wenig damit zu tun haben und nicht regelmäßig meine Anlagen umschichten, sondern eben lieber Profis das Handwerk überlassen und einfach wissen, dass das läuft, dass mein Geld für mich arbeitet und ich im Rentenalter eben lebenslang jeden Monat eine Rente auf mein Konto ausgezahlt bekomme, für den ist eine ETF-Rentenversicherung eine gute Wahl. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge einen Überblick zu geeigneten und sinnvollen Lösungen für die Altersvorsorge geben und dir Kriterien an die Hand geben, mit denen du für dich bewerten kannst, welche Altersvorsorge wohl am besten zu dir passt. Wenn du dich noch unsicher fühlst und Angst hast, was falsch zu machen, dann melde dich jetzt unbedingt zu unserem kostenlosen Finanzworkshop am 15.09. an. Bis zur nächsten Folge sende ich dir ganz, ganz herzliche Money-Grüße, deine Saskia.